Vor der Predigt die Schriftlesung aus dem Epheserbrief im 4. Kapitel, ab Vers 1. So ermahne ich euch nun, ich, der Gefangene im Herrn, dass ihr der Berufung würdig lebt, mit der ihr berufen seid. Mit aller Demut und Sanftmut, mit Geduld, ertrage einer den anderen in Liebe und seid bemüht, die Einigkeit des Geistes zu erhalten durch das Band des Friedens. Ein Leib und ein Geist, wie wir auch berufen sind, zu einer Hoffnung und einer Berufung. Amen. Gottes Segen. Bruder Jaising.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich weiß nicht, ob ihr beim Hugo interveniert habt und gesagt habt, naja, jetzt reicht's langsam. Ne? Auch das kommt vor, dass mich manche Gemeinden nur einmal einladen. Naja, das ist okay, ich habe nichts dagegen. Aber warum komme ich dazu? Nun, ich habe ja jetzt über den Sommer so eine kleine Predigtreihe euch gebracht und es ging dabei immer um das Wirken des Heiligen Geistes. Ich habe schon gesagt, es ging um das normale Wirken des Heiligen Geistes, also nicht um die ungewöhnlichen Taten, die der Heilige Geist auch tun kann, sondern um das gewöhnliche Wirken des Heiligen Geistes. Wir haben da beim ersten Mal, das war noch ganz am Anfang des Sommers, uns angeschaut, wie ist das mit dem Heiligen Geist und wie zeigt er das Evangelium auf und schreibt das Evangelium in unser Herz. Wir haben dann beim letzten Mal uns damit beschäftigt, wie der Heilige Geist uns zu Zeugen macht. Ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch kommt und werdet meine Zeugen sein, sagt Jesus. Und heute soll es uns, ausgehend von dem Bibelabschnitt, den wir gerade gehört haben, darum gehen, was der Heilige Geist tut, für unsere Gemeinschaft, für die Einheit, die wir miteinander leben und was das eigentlich bedeutet. Auch hier geht es, wie gesagt, wir haben das hier schon gehört, hier ist von der Einheit im Geist durch das Band des Friedens die Rede, aber auch, dass hier eben in dem einen Leib, damit ist die Gemeinde gemeint, der eine Geist wirkt. Und hier ist von dem Heiligen Geist gesprochen, also nicht von irgendeinem Geist, auch nicht von irgendwie einer Übereinkunft oder dem Geist, keine Ahnung, der Gemeindeordnung oder dem Geist der Kirche des Nazareners oder sonst irgendwie was, sondern von dem Heiligen Geist, von seinem Wirken. Und wie gesagt, darum soll es uns heute gehen, um dieses Wirken des Heiligen Geistes und wie er das tut. Aber ich will nochmal als Ermutigung und vielleicht auch erweiterte Einleitung zu der Predigt vom letzten Mal zurückkommen, da ich ja gehört habe, dass das auch zumindest einige Wirkung hinterlassen hat. Als ich dem Sonntag vor einigen Wochen hier wegfuhr, da hatte ich ja am Schluss der Predigt gesagt, na, betet doch, dass Gott euch einfach Gelegenheiten schenkt und irgendwie eine Tür auftut, damit ihr Zeugnis geben könnt. Und als ich dann von hier wegfuhr, dann hörte ich, dass auf der Autobahnstrecke ein Stau war und ich habe dann beschlossen, ach, ich fahre über die Landstraßen und habe dann irgendwo unterwegs gehalten und einen Kaffee getrunken und saß da in so einem netten Gartencafé. Das Wetter war so schön wie heute, wahrscheinlich noch ein paar Grad mehr. Und als ich meine Tasse so ziemlich leer hatte, da kam da ein Ehepaar, das wusste ich natürlich nicht gleich, aber die suchten auch ein Plätzchen. Und dann sage ich, na, kommen Sie, setzen Sie sich hierher. Ich stehe sowieso gleich auf, ich bin gleich fertig. Da können Sie sich ja auch hierher setzen. Ist ein schöner Platz hier. Nun, wir haben da noch fast 2 Stunden geredet. Das war also irgendwie, weiß nicht, nicht ganz ehrlich, aber ich hatte wirklich vor, aufzustehen. Es kam aber, wie gesagt, anders. Denn irgendwie, und ich kann jetzt nicht den ganzen Weg entfalten, irgendwie hatte Gott diese Menschen vorbereitet. Und ich brauchte nicht allzu viel zu sagen und ich habe auch nicht mit Jesus angefangen. Da waren wir dann im Gespräch und das Gespräch, wie gesagt, ging immer weiter. Und ich will Ihnen nur eine Sache erzählen aus diesen, wie gesagt, fast 2 Stunden, die wir gesprochen haben. Irgendwann sagt die Frau zu mir oder fragt mich, glauben Sie wirklich, was in der Bibel steht? Glauben Sie wirklich, dass Gott die Welt geschaffen hat? Und dass das, was da in der Schöpfungsgeschichte steht, dass das wirklich so geschehen ist? Naja, denkt man, wenn man irgendwo, ne, dann denkt man vielleicht, naja, wenn du jetzt Ja sagst, ne, dann sagen die Leute, oh, also wollen Sie denn die Erkenntnisse der Wissenschaft bestreiten? Sind Sie so einfältig oder ich weiß nicht was so? Aber die Sache kam anders. Als ich dann das bejaht habe, da hat die Frau gesagt, wissen Sie, ich weiß ganz tief in meinem Herzen, dass Gott die Welt geschaffen hat. Ich habe die Bibel noch nie gelesen, aber irgendwie ist das tief in meinem Herzen. Und die Wissenschaft kann mich nicht überzeugen. Ich weiß nicht, warum das so ist. Ich weiß einfach, da ist ein Gott, der die Welt geschaffen hat. Ich habe schon manchmal gedacht, ich bin nicht ganz richtig im Kopf. Naja, und wie gesagt, als ich sie dann ermutigt habe und habe gesagt, nein, das ist genau das, was ja auch in der Bibel steht und ich ermutige sie auch, das nochmal nachzulesen. Sie hatte auch eine Bibel zu Hause, aber da liefen ihr dann die Tränen über die Wangen und ihr Mann hat sie getröstet, aber es waren eigentlich Freudentränen. Freudentränen, dass da doch etwas von der Wahrheit Gottes in ihrem Herzen ist. Natürlich fehlt noch mehr Wahrheit, ja, bis zur Erkenntnis Christi und leider haben die 2 Stunden dann da am Tisch nicht dazu ausgereicht, dass sie sich gleich bekehrt hat. Das wäre natürlich auch schön gewesen, aber ich bin zuversichtlich, dass Gott mit seinem Geist, mit seinem Wort weiter an dem Ehepaar wirkt, die auf der Suche sind, danach fragen, was Gott will, was die Wahrheit ist, was der Sinn des Lebens ist. Also von daher bin ich auch ganz zuversichtlich, dass Gott euch auch gebraucht als seine Zeugen. Ihr werdet meine Zeugen sein. Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen. Aber da tut der Heilige Geist auch noch was anderes. Und da wollen wir den Blick heute darauf werfen. Denn der Apostel Paulus sagt hier, wir sollen eben, soll ich sagen, in jeder Hinsicht, das wäre jetzt meine Ergänzung, in jeder Hinsicht der Berufung würdig leben, entsprechend leben, zu der wir berufen sind. Nun könnten wir uns fragen, ja, wozu sind wir denn berufen? Was ist denn eigentlich unsere Berufung? Was meint denn der Apostel hier? Dazu müssen wir jetzt den ganzen Epheserbrief lesen, aber ich verrate Ihnen das Geheimnis. Nein, Sie haben den ja auch schon gelesen, Sie wissen das, oder viele von Ihnen vielleicht, haben den Epheserbrief gelesen und wissen das. Es geht um ein ganz bestimmtes Element der Berufung, auf das der Apostel Paulus im Epheserbrief immer wieder Bezug nimmt. Und das ist die Berufung dazu, ein Kind Gottes zu sein. Ein Kind Gottes zu sein, oder am Anfang im ersten Kapitel spricht er davon, in Christus zu sein. Also ganz mit Christus verbunden zu sein und durch Christus mit Gott verbunden zu sein, sodass wir Gott unseren himmlischen Vater nennen. Und wir sagen, ich bin sein Kind. Zentral geht es also nicht hier in erster Linie um die Berufung keine Ahnung, die Welt zu erneuern oder sonst irgendwie was Großes zu tun, sondern um die Berufung, wir könnten sagen, ein Christ zu sein. Denn das ist in erster Linie, und deswegen haben wir diesen Namen auch, das ist in erster Linie diese enge Verbindung, die wir zu Christus haben, zu Gott dem Vater und auch zu dem Heiligen Geist. Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und darum betet ja auch Jesus, wir haben das ja im Johannes, aus dem Johannesevangelium gehört, betet Jesus für diese enge Verbindung, dass die lebendig ist. Er in uns und wir in ihm. Verbunden mit dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wenn ihr jetzt am Anfang des 5. Kapitels lesen würdet, dann würdet ihr auch feststellen, da nimmt der Apostel wieder im Epheserbrief Bezug darauf und sagt dann, so ahmt nun Gott nach als geliebte Kinder und wandelt in der Liebe, wie auch Christus uns geliebt hat und hat sich selbst für uns dahingegeben als Gabe und Opfer, Gott zu einem lieblichen Geruch. Ein ganz einfacher Vers, dann kommen allerlei ethische Ermahnungen, aber der Ausgang ist wieder der Hinweis auf die Berufung, auf das Wesen als geliebte Kinder. Also wenn es hier nun darum geht, dass wir der Berufung würdig leben, dann geht es darum, dass wir leben entsprechend der innigen Verbindung, die wir mit Gott dem Vater durch seinen Sohn und durch den Heiligen Geist haben mit dem dreieinigen Gott. Und deswegen wollen wir einen besonderen Blick natürlich darauf werfen, wie das denn ist mit diesem Gott und in diesem Fall besonders dem Wirken des durch den Heiligen Geist an uns. Vielleicht habt ihr euch gefragt, nun, wenn hier von der Berufung die Rede ist, warum der Apostel Paulus zuerst darauf kommt und sagt, dass das, Vers 2, in aller Demut und Sanftmut und Geduld zu geschehen hat. Ja, dass das ertragt einer den anderen in der Liebe und dann noch weiter und seid darauf bedacht zu wahren, die Einigkeit im Geist, dass das hier gerade sozusagen am Anfang steht. Das steht auch insofern am Anfang, dass der Epheserbrief genau geteilt ist. Der erste Teil eben über dieses Wesen unseres Glaubens, die Verbindung zu Christus und zu Gott spricht und der zweite Teil dann über die Folgen in unserem Leben und dann auch die ethischen Folgen. Also wir sind genau hier am Anfang dieses zweiten Teils. Und jetzt ist genau das, steht an erster Stelle. Woran das wohl liegt, könnten wir uns fragen. Und ich gebe Ihnen jetzt, ich gebe eine Antwort. Das heißt, das liegt an dem Wesen des Heiligen Geistes. Denn wenn wir uns mit dem Heiligen Geist beschäftigen, dann können wir das ja nur tun, als die Person innerhalb der Dreieinigkeit, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Aber wenn wir uns fragen, was eigentlich Dreieinigkeit sein soll, dann sind wir schon wieder irgendwo, stoßen wir an Grenzen. Ja? Wir können uns das nämlich eigentlich gar nicht vorstellen. Vater, Sohn und Heiliger Geist. Drei Personen, drei, man könnte sagen, selbstständige Götter und doch der eine Gott. Also es ist nicht ganz fernliegend, dass Menschen, die das von außen sehen, dann sagen, naja, glauben die Christen doch irgendwie an drei Götter? Das ist das eine. Jetzt hat die Christenheit das ziemlich weit weggeschoben, aber zu dem Preis, dass wir sagen müssen, dass heute im Allgemeinen Jesus nicht mehr als Gott angesehen wird, sondern als Prediger, Bote, als Gesandter Gottes und was weiß ich was, aber nicht eigentlich als Gott. Und der Heilige Geist ebenso wenig, sondern irgendwie als Kraft, als, keine Ahnung, Gedankenkraft oder als sonst irgendwie was, aber das ist halt dann auch wieder der Preis. Na ja. Gut, jetzt müssen wir uns die Sache ein bisschen genauer anschauen, denn die Heilige Schrift redet ja, benutzt dieses Wort Dreieinigkeit gar nicht. Und sie redet auch relativ wenig über, man würde jetzt in der Theologie sagen, die Ontologie Gottes, also das Wesen Gottes von seinem Sein her. Also wie gesagt, der Fachausdruck heißt Ontologie, müsst ihr euch nicht merken. Sondern die Bibel macht was anderes. Sie schaut nämlich und unterstreicht immer wieder die Verbindung, die Beziehung. Unsere Väter im Glauben, die Kirchenväter, die auch dieses Wort Dreieinigkeit geschaffen haben oder Dreifaltigkeit oder wie auch immer, die haben nämlich die Verse in der Bibel angeschaut, die von der Beziehung reden, zwischen Vater und Sohn, zwischen dem Heiligen Geist und dem Sohn und haben eigentlich aus den Beziehungsaussagen die Aussagen über das Wesen abgeleitet. Weil, wie gesagt, Wesensaussagen gibt es relativ wenige. Es gibt ein paar und ich will die auch hier gar nicht bestreiten, aber ich will den Blick darauf lenken, dass es ganz wesentlich um die Beziehung geht. Und nun wollen wir etwas lernen von dieser besonderen Beziehung, und zwar von dem Heiligen Geist. Wir könnten das genauso sehen, wenn wir Jesus anschauen. Denn wir beobachten nun etwas, was manche ein bisschen verstört, aber was das ein Wesenspunkt der Beziehung ist. Nämlich, der Heilige Geist ordnet sich unter. Übrigens Jesus auch. Jesus ist der Sohn, Gott ist der Vater. Und jetzt müssen wir alles streichen, also Gott ist nicht erst Vater geworden, als Jesus geboren wurde, sondern die Bibel sagt ganz klar, Gott ist schon von Ewigkeit her Vater. Und Jesus ist der ewige Sohn. Die sind das nicht geworden. Insofern, wenn von Vater und Sohn die Rede ist, dann geht es darum, die Beziehung zu beschreiben, die die beiden miteinander haben. Und nicht so sehr das Wesen, sondern zuerst mal die Beziehung. Wir müssen also den Blick auf die Beziehung werfen. Und ein Element dieser Beziehung, und das ist etwas ganz Erstaunliches, ist, in Gott gibt es Unterordnung. In Gott gibt es Gehorsam. Denken Sie, wie kann denn das sein? Also ist denn das notwendig? Einer ordnet sich dem anderen unter. Die Zeugen Jehovas schließen daraus, dass Jesus deswegen unmöglich selber Gott sein kann. Wenn er doch sagt, ich tue nur das, was ich den Vater tun sehe. Ich tue nichts aus mir heraus. Ich rede auch kein einziges Wort, außer das, was ich den Vater reden höre. Ich ordne mich ihm ganz unter. Das ist ein Wesenszug des Sohnes, das auch immer wieder deutlich wird. Ja, bis dahin, bis zum Kreuz, wo der Sohn fragt, Vater, ist es denn wirklich notwendig, dass ich ans Kreuz gehe? Wenn es möglich ist, dann lass doch diesen Kelch des Leides an mir vorübergehen. Aber dein Wille soll geschehen, nicht meiner. Ja, hat Jesus keinen Willen? Er hat einen Willen. Aber zu dem Wesen, beziehungsweise wenn wir über das Wesen reden, dann kommen wir zu der Beziehung. Und zu dieser Beziehung gehört, dass Jesus sagt, mein Wille, den ordne ich ganz dem Vater unter. Warum muss Jesus das tun? Weil er total gegen Gottes Willen ist? Weil er dem Willen Gottes eigentlich Feind ist? Nein. Jesus stimmt ja mit dem Willen Gottes sowieso überein. Er ist ja gar nicht dagegen. Er ist ja schon auf die Welt gekommen, auch weil Gott es wollte. Aber nun gehört es zu seiner Beziehung zum Vater, dass er auch mit dem Willen, der grundsätzlich übereinstimmt, sich dem Vater unterordnet. Er könnte einen eigenen Willen haben und den auch durchsetzen, aber nein, er macht immer wieder deutlich, ich will auf den Vater warten, auf sein Handeln. Denken Sie an die Versuchungsgeschichte von Jesus. Ja? Da heißt es, bist du Gottes Sohn, dann sprich nur, dass diese Steine Brot werden, sagt der Teufel. Hätte Jesus aus Steinen Brot machen können? Gar kein Problem. Natürlich hätte er das machen können. Hat er ordentlich Hunger gehabt? Natürlich hat er. Wahrscheinlich hat noch niemand von uns solchen Hunger verspürt wie Jesus in diesem Moment, weil er tatsächlich sich bis zur letzten Kraft hatte er gefastet. Aber er tut es nicht, sondern er wartet darauf, dass der Vater in dem Fall, dann heißt es am Ende durch die Engel, ihm das gibt, was er braucht. Er ist also, und das sehen wir jetzt für den Heiligen Geist in der gleichen Weise, derjenige, der sich unterordnet unter den Vater. Was macht der Heilige Geist? Johannes 16. Wir erinnern uns daran, dass Jesus dort sagt, der Geist wird nicht aus seinem eigenen reden. Er wird nur mich verherrlichen. Und er wird nur euch das in Erinnerung rufen, was ich euch gesagt habe. Er ist der Geist der Wahrheit, der entschieden hat, mir ganz zu dienen. Wenn wir also diese Sache einmal anschauen, dann wundert uns vielleicht an der Stelle nicht mehr, dass der Apostel Paulus hier so viel Wert darauf legt und sagt, nun, der Berufung würdig zu wandeln, das steht im Zusammenhang mit Demut, Sanftmut und Unterordnung. Unterordnung ist was Schreckliches, oder? Furchtbar. Ihr armen Frauen, ja? Ihr werdet ja dann im Kapitel 5 auch hier im Epheserbrief noch ausdrücklich ermahnt, euch auch den Männern unterzuordnen. Übrigens, da steht auch, dass wir uns in der Gemeinde einander unterordnen sollen. Aber wie gesagt, die Frauen kriegen ja da nochmal eine extra Portion Unterordnung. Und wenn ich gerne möchte, dass über meine Traupredigt auf der anschließenden Feier gesprochen wird, dann muss ich nur darüber sprechen. Ich muss nur über die Unterordnung der Frau reden. Irgendwo baue ich das in meine Predigten dann gerne ein. Und dann weiß ich schon, aha, die werden jetzt anschließend beim Kaffee trinken oder wie auch immer, auch über meine Predigt reden. Und dann kommen Leute zu mir, ja, weißt du, da vorne, da wird gerade, wie konntest du nur sagen? Ist was Schlimmes, oder? Unterordnung? Nein, wir müssten sagen, wenn wir genau hinschauen, das ist in Gott, in dem Wesen des dreieinigen Gottes, einander Ehre zu geben, auch durch Unterordnung, ganz wesentlich durch Unterordnung. Und das ist auch etwas, was ganz wesentlich ist für Gemeinde, wesentlich ist für unser Zusammenleben, also in Familie sowieso, aber ebenso in Gemeinde. Demut und Sanftmut heißt es hier. Demut und Sanftmut, und das ist am Ende dann der Weg, auch ein Weg oder ein wesentlicher Weg zur Einheit, von der hier die Rede ist, das Band des Friedens zu bewahren. Nun gibt es natürlich einen Haufen Missverständnisse, ja, über Demut und Sanftmut. Denn es ist ja klar, so wie Gott das wirklich gemeint hat, daran hat ja der Teufel kein Interesse. Der will das alles möglichst verdrehen. Und darum ist natürlich zuerst einmal die Frage, ja, was ist denn Unterordnung eigentlich? Das ist nämlich, befürchte ich, für uns gar nicht so klar, oder? Ja. Den Mund halten und immer Ja sagen. Du bist ja jetzt schon über 60 Jahre mit deinem Mann verheiratet, habe ich mitgekriegt. Also da hast du schon immer geübt, ne? Immer schön Ja sagen. Wenn Hugo was sagt, der hat immer recht. Er geht voran. Also die wahre Unterordnung besteht da drin. Könnte man denken. Aber wenn er sich irrt, das merkst du manchmal, oder? Oder Hugo irrt sich nicht. Nein, er ist... Ah, naja. Wir können natürlich jetzt hier über die Einzelheiten nicht reden, das ist ja klar. Nein, also man könnte sich dann fragen, ja, was ist denn dann Unterordnung? Ja? Das ist eben gerade ja offensichtlich nicht jetzt in unserem menschlichen Miteinander, dass wir einfach nur alles abnicken, was andere tun. Das Eigentliche der Unterordnung liegt sogar gerade darin, oder die Herausforderung, von der Paulus einmal spricht und sagt, ja, ihr Sklaven ordnet euch auch den wunderlichen Herrn unter. Die eigentliche Herausforderung liegt darin, wenn man klüger ist als sein Chef. Ich habe das häufig erlebt, also es ist eins meiner Probleme, deswegen habe ich im Moment habe ich nur noch Gott über mir, also von daher... Nein, 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 ich habe natürlich auch noch andere Vorgesetzte, aber das ist immer so ein Problem, ja? Wenn man eigentlich klüger ist als seine Vorgesetzten. Und die Herausforderung, woran liegt die? Ja? Also eine meiner Herausforderungen, das ist schon viele Jahre her, meinen Chef davon zu überzeugen, dass ich ihm dienen will und nicht an seinem Stuhl sägen. Dass ich kein Interesse daran habe, seinen Posten zu übernehmen, sondern dass ich in meinem, mit den Gaben, die Gott mir geschenkt hat, ihm dienen möchte. Gar nicht so einfach, denn nachdem er gemerkt hat, wie gesagt, dass ich klüger bin als er, hat er Angst gehabt, ja? Und hat gedacht, sicherheitshalber sollte ich jemanden haben, der etwas dümmer ist als ich, dann gibt es keine Gefahr, ja, dass jemand an meinem Stuhl sägt. Aber das ist ja nicht christlich, oder? Christlich ist doch was anderes. Deswegen gibt es auch so viel Missverständnisse über Demut. Also ich nehme jetzt mal das Klavierspielen, weil das ist gerade so ein Beispiel. Und wenn ich dann in der Gemeinde, ist gerade kein Musiker da, mal fragt, kann irgendjemand Klavier spielen? Und dann sagt irgendjemand, naja, ich kann eigentlich nicht Klavier spielen, aber ich würde dann doch vielleicht. Und in Demut, ne? Geht die Person dann ans Klavier und dann begleitet sie also ganz wunderbar unseren Gesang. Aber sie kann gar nicht Klavier spielen. Das ist Demut, oder? Nein, das ist keine Demut. Demut ist nicht, wenn man sagt, ich bin dumm, obwohl eigentlich alle wissen, dass man klug ist. Demut besteht auch nicht darin, dass man sagt, ich kann was nicht, obwohl man es eigentlich kann. Im Grunde genommen ist das Lüge, oder? Das ist eine Form von Lüge. Aber das hat nichts mit Demut zu tun. Auch wenn das manchmal, wie gesagt, so einen christlichen Anstrich bekommt, als ob, wenn wir irgendwas verleugnen, dass das Demut sei. Das ist keine Demut. Wie gesagt, ich habe dieses Problem, dass manchmal Leute sich von mir an die Wand gespielt fühlen, weil sie denken, ja, der ist irgendwie klüger oder hat mehr gelesen oder... Keine Ahnung was, alles kann ja auch sein, dass ich mehr gelesen habe, kann auch alles sein. Aber der Punkt ist doch ein anderer, oder? Die Frage ist doch, ob ich meinen Geschwistern dienen möchte mit den Gaben, die ich empfangen habe. Die Frage ist doch vielmehr, ja, ob ich dankbar bin für die Gaben, die Gott meinen Geschwistern geschenkt hat. Und die nächste Frage ist auch noch, ob ich ableite einen Wert daraus, ja? Und dann sage, ja, ich bin aber mehr wert oder ich bin größer, weil ich, keine Ahnung, auf irgendeinem Gebiet mehr gelesen habe oder klüger bin oder sonst irgendwas besser kann. Und auch hier wieder muss doch klar sein, das ist doch gar nicht der Fall, ja? Wodurch, und jetzt sind wir wieder bei unserer Berufung, wodurch haben wir denn unseren Wert? Durch die Gabe, die Gott uns geschenkt hat. Und was ist die Gabe, die Gott uns geschenkt hat? Die Rettung im Evangelium. Nicht unsere Klugheit, nicht die Weisheit, nicht das Geschick, nicht der materielle Reichtum, Wohlstand, Gesundheit oder was man so einem sich gegenseitig alles neiden kann, nicht die schönen Nasen, wie auch immer. Das, was wir eigentlich haben und was uns so überaus reich macht, das ist das Heil in Christus. Die Rettung durch ihn, die Liebe, die Kindschaft. Und der Heilige Geist hat ein Interesse daran, dass wir eine Freude haben, eine tiefe innere Freude, vor allen Dingen an diesem größten Geschenk. Natürlich sollen wir für die anderen, müssen wir auch nicht blind sein. Ja? Also wenn ein jeder mit der Gabe dienen soll, die er empfangen hat, dann darf er die Gabe auch kennen und darf natürlich dann auch damit dienen. Aber wie gesagt, nicht das macht uns eigentlich groß, nicht das hebt uns hervor. Sondern das, was uns eigentlich groß macht, was ist denn das? Kommt der Heilige Geist zu kurz? Könnte man denken, ne? Wir haben ja in der Christenheit eine Bewegung, die nicht erst seit gestern oder vorgestern, sondern die hat es immer schon in Wellen gegeben. Ja? Also das, was wir charismatisch, pfingstlich oder sonst irgendwie nennen, das hat natürlich geschichtliche Ursprünge, mal in irgendeiner Erweckungsbewegung in Schottland. Aber das hat es vorher auch schon gegeben. Auch schon am Anfang der Kirche gab es solche Dinge. Und da könnte man denken, da waren immer mal wieder Christen, die haben gedacht, irgendwie kommt der Heilige Geist zu kurz. Der muss doch ein bisschen mehr in den Vordergrund, oder? Also so ist auch das Argument eben in der charismatischen Bewegung gewesen, dass man gesagt hat, naja, es gab ein Zeitalter des Vaters, da stand Gott im Vordergrund. Und dann mit der Reformation gab es das Zeitalter des Sohnes, ja, weil wir da immer von dem Kreuz gesprochen haben und der Vergebung und so weiter. Aber jetzt ist das Zeitalter des Heiligen Geistes angebrochen, jetzt steht er im Vordergrund und jetzt schauen wir eben auf das übernatürliche Wirken des Geistes und wie er hier in dieser Welt wirkt und so weiter. Das ist ein bestimmtes Geschichtsbild, das falsch ist. Ich hoffe, das wisst ihr auch so, aber das klingt natürlich toll. Aber wenn man genauer hinschaut, dann stimmt das natürlich nicht. Also die frühe Kirche hat genauso klar über den Sohn und den Geist gesprochen. Und wenn ihr bei den Reformatoren nachschaut, ja, da spielt der Heilige Geist eine ganz wichtige Rolle und so weiter. Das wäre total verkehrt, wenn wir so Vater, Sohn und Heiligen Geist auseinanderreißen würden. In der besten Absicht, ja, den armen Heiligen Geist, der irgendwie zu kurz kommt, ein bisschen mehr auf den Sockel zu heben. Das müssen wir nicht tun. Keine Sorge. Er weht, wo er will. Er macht das schon. Und wenn er will, da kann er sich schon selber in den Vordergrund spielen. Da müssen wir ihm nicht beihelfen. Unsere Aufgabe wäre es vielmehr zu lauschen, zu hören und im Sinne auch der Unterordnung des Gehorsams, im Sinne des Glaubensgehorsams, mit Gott zu gehen, mit ihm zu leben, in ihm zu sein. Und dieser Glaubensgehorsam übrigens, von dem der Apostel Paulus im Römerbrief auch spricht, das ist kein Kadavergehorsam. Also was ist Kadavergehorsam? Kadavergehorsam ist, ne, tu das und dann sagt man, na, dann mache ich es halt. Ne? Aber der Gehorsam, den Gott von uns will, ist ein anderer Gehorsam. Ein Gehorsam aus Glaube, aus Liebe. Das heißt also, zu unserem Gehorsam gehört etwas. Jesus sagt seinen Jüngern, Johannes 15 ist das, ich nenne euch nicht mehr Sklaven, sondern ich nenne euch Freunde. Ihr seid nämlich Freunde. Ich habe euch alles gesagt, was ich von meinem Vater weiß. Das ist ein ganz wichtiger Vers, weil Jesus hier sagt, nicht, dass wir Gottes Wesen umfassend erkennen könnten. Das übersteigt alles Denken, all unseren Verstand. Das ist überhaupt gar keine Frage. Aber alles, was wir von Gott wissen können und müssen jetzt in dieser Zeit, ist uns alles offenbart. Und dazu gehört auch, dass Gott uns sagt, warum er was von uns will. Soll ich sagen, er macht uns die Unterordnung in gewisser Weise leicht, ja? Leicht, indem er uns sein Herz öffnet und sagt zum Beispiel, nun, dieses besondere Verhältnis in der Ehe, in dem ich dem Mann andere Aufgaben gegeben habe als der Frau, dahinter steht meine Absicht, ich möchte hier in dieser Welt ein Bild schaffen, an dem man etwas von meinem Wesen wiedererkennen kann. In der Ehe geht es gar nicht darum, die Männer sind klüger und die Frauen sind leicht verführbar oder was weiß ich was und deswegen müssen die Männer immer... Nein, es geht um was anderes. Es geht darum, dass Gott hier beschlossen hat, etwas von seinem Wesen, etwas Wichtiges von seinem Wesen abzubilden. Er ist ein Gott in Beziehung. Und dazu gehört nicht nur Vater, Sohn und Heiliger Geist, sondern er will die Beziehung zu uns. Er will das Leben mit uns im Glauben. Darin ist er, darum geht es ihm. Deswegen auch die Einheit unter uns. Wodurch ist die bestimmt? Der Apostel Paulus sagt das hier. Ja, durch einen Glauben, durch eine Taufe. Ja. Aber vor allen Dingen durch den einen Geist, den einen Herrn Jesus und den einen Gott. Also wieder die Einheit unter uns, da sind wir jetzt beim nächsten Schritt, die Einheit unter uns ist die Einheit, die Gott auf wunderbare Weise unter uns schafft. Warum macht er das? Weil er möchte, dass wir, keine Ahnung, manche sagen dann, ja, wir müssen mehr, jetzt kommt das Wort, was eigentlich aus der Parteipolitik, wir müssen doch geschlossener als Christen dastehen. Ja? Wir müssen geschlossener als Christen dastehen, wir dürfen uns nicht so viel streiten, damit wir ein gutes Zeugnis vor der Welt sind. Denn wenn wir eben, wir Christen uns alle einig sind, ne, dann werden die Leute alle zum Glauben kommen. Also gut, ich glaube, ich habe beim letzten Mal schon gesagt, dass ich an sowas nicht glaube. Das wird nicht so funktionieren. Aber das ist auch ein ganz tiefes Missverständnis. Ein tiefes Missverständnis über das, was im Wesen die Einheit der Christen ist. Das ist nämlich was ganz anderes. Das Wesen der Einheit der Christen, das kommt von dem Wirken Gottes, dass er uns im gleichen Glauben miteinander verbindet. Also es ist eigentlich Gott, der diese Einheit schafft. Und der dazu geführt hat, dass ihr jetzt jemandem zuhört, der kein Glied der Kirche des Nazareners ist und auch nie gewesen ist. Vielleicht auch nie werden wird, ich weiß es nicht. Aber man, je nachdem, wie alt man wird, man kann ja noch viel passieren im Leben. Ja. Aber also ich vermute, dass ihr den Eindruck habt oder vielleicht sogar wisst in eurem Inneren, das ist irgendwie ein Bruder, der da redet. Und der sagt uns Gottes Wort. Ich gehe davon aus, dass ihr irgendwelche Antennen dafür habt. Was sind das für Antennen? Antennen, die von Gott und durch seinen Heiligen Geist gegeben sind. Für mich ist das immer ein ganz großes Wunder, wenn ich irgendwo unterwegs bin, auch manchmal am anderen Ende der Welt, und dann merke, da sind ja Geschwister. Die haben den gleichen Glauben. Ach, ganz andere Traditionen. Manche Sachen, denkt man, kommt einem ein bisschen verrückt vor. Aber was soll's? Was ist denn wichtig? Dass man nun erlebt, hier sind ja wirklich Geschwister. Und das ist übrigens auch etwas, was ich unheimlich erhebend finde. Das sind so die Highlights meines Christseins, ja, so etwas zu erleben. Ich komme hier nach Bruchköbel, ich war früher auch schon mal, bevor ich bei euch war, auch schon mal in Bruchköbel, aber ist ganz egal. Ich komme hierher und ich erlebe, hier sind Geschwister. Wir glauben an den gleichen Herrn. Wir werden im gleichen Himmel miteinander sein. Und das ist bewirkt durch den Vater, den Sohn, durch seinen Heiligen Geist, der in euch ist. Und aus irgendeinem Grund können wir das auch merken. Und so wird Einheit geschaffen. Wir müssen noch ein Missverständnis, ich merke, ich habe hier wieder mal keine Uhr hingelegt, aber ihr verzeiht mir vielleicht. Wir müssen noch ein Missverständnis, da müssen wir noch kurz angehen, weil das hier mit der Sanftmut, der Demut und der Einheit zu tun hat. Auch das ist wieder ein gewisses Missverständnis, was ich in unseren, ich sage jetzt mal, konservativ, evangelisch, evangelikalen Kreisen ausgebreitet hat. Das hat ein bisschen was mit dieser, ich sage mal, Geschlossenheits-Einheitsrede zu tun. Man denkt also, wir müssten jetzt irgendwie Einheit herstellen. Aber wie macht man das? Ne? Und da ist jetzt nun die Idee aufgekommen, wir lassen einfach alle schwierigen Themen weg. Ja, also immer, wenn wir uns uneinig sind, das Thema bleibt beiseite. Also Hugo und seine Frau, die haben das ganze Leben geübt. Die sind nämlich eins geworden in ihrer Ehe, dadurch, dass sie über nichts mehr reden, wo sie unterschiedlicher Meinung sind. Also, da müssen sie zwar dann meistens schweigen, aber, aber vielleicht sind das ja sogar die bestfunktionierendsten Ehen, ne, wo man sich ganz freundlich lächelnd anschweigt, oder? Nein, nein. Okay, also Eheseminar andermal. Nochmal zurück, kann das die Lösung sein? Dass wir einfach alle Punkte, wo wir unterschiedlicher Meinung sind, dass wir die weglassen? Nein. Natürlich kann das nicht die Lösung sein, das muss uns eigentlich allen klar sein. Ja? Wir können nicht die Wahrheit verschweigen. Wir können natürlich noch viel weniger die Wahrheit verdrehen oder irgendwie anpassen und dann sagen, na gut, jetzt versuchen wir einen Kompromiss zu finden. Ja? Wir sind uns zwar noch nicht einig, aber jetzt setzen wir uns zusammen, wir machen eine große Konferenz und dann formulieren wir ein Kompromisspapier. Martin Luther hatte mit solchen Sachen immer Probleme. Also der ist auch mal nach Marburg gereist, zu den Marburger Religionsgesprächen, aber da musste man ihn fast hintragen, weil der wollte da nicht hin. Warum nicht? Weil er so störrisch war? Ja, der war auch störrisch. Aber es ging ihm eigentlich um was anderes. Er hat nämlich gemeint, wir können uns da treffen und wir können da irgendein Papier und vielleicht unterschreiben alle. Aber was soll denn das bringen? Also, wenn wir uns wirklich in diesen Punkten einig sind, dann bräuchten wir eigentlich das Papier nicht. Wenn wir aber alle das Papier unterschreiben, nur im Herzen sind wir uns nicht wirklich einig, dann ist das Papier im Grunde genommen gelogen. Wenn wir jetzt ein Papier erreichen, was wir alle unterschreiben und uns noch alle einig sind, aber es stimmt nicht mit Gottes Wahrheit überein, dann ist uns auch nicht geholfen, oder? Nur dann sind wir uns alle einig, wunderbar, aber wir sind gegen den Geist. Der ist nämlich der Geist der Wahrheit. Und wir können nicht einfach um unserer äußeren Einheit oder keine Ahnung was das sein soll, das ist nämlich gar keine Einheit im christlichen Sinne, Gottes Wahrheit unter den Teppich kehren. Nach dem Motto, wir können uns leider nicht darüber einig werden, dass die Bibel das irrtumslose Wort Gottes sind, dann erfinden wir eine Formel, die heißt dann, was weiß ich was, Gottes Wort im Menschenwort oder schlag mich tot, ist ja auch egal, irgendwas. Wir erfinden eine Formel, mit der dann alle einverstanden sind und dann ist damit irgendwas geholfen? Nein. Übrigens, Martin Luther hat in seiner Galaterbriefvorlesung auch mal gesagt, wir müssen als Christen an manchen Stellen, dürfen wir nicht demütig sein, wir müssen sogar geradezu hochmütig sein. Und dann erklärt er das, er sagt, würde der Papst das Evangelium anerkennen, ich würde ihm die Füße küssen. Ich hätte kein Problem damit, mich unter ihn zu beugen und zu sagen, ich bin ja nur ein kleiner Mönch und er ist der berufene Führer der Christenheit. Aber wenn er das nicht tut, wenn er also das Evangelium, wenn er die Wahrheit Gottes nicht anerkennt, kann ich mich dann einfach vor ihm beugen? Und dann sagt er, wir müssen unterscheiden. Wenn es um die Liebe geht, ja, dann ja. Wenn es aber um die Wahrheit geht, dann können wir nicht sozusagen aus Demut sagen, naja, jetzt streiten wir uns an dem Punkt, ich gebe dir recht. Der Klügere gibt nach, heißt der Spruch. Ne? Also, ne, ich gebe dir einfach recht und dann passt's. Ob es stimmt oder nicht, ist egal. Das kann nicht der Weg sein. Deswegen muss der Apostel Paulus ja auch sagen, etwa an die Korinther, wenn ihr das Evangelium nicht genauso festhaltet, exakt so, mit den Worten sogar, die ich euch gesagt habe, dann ist alles nutzlos, vergeblich. Also wir müssen sagen, die Aufgabe ist also viel größer. Das Wunder der Einheit, auch das Wunder des auch Ertragens in Liebe, da wo wir noch nicht zur Einheit gekommen sind, das ist ja unter uns Menschen auch schwierig. Das ist ja viel größer, dass wir das im Heiligen Geist tun und auf diesem Weg gehen und bleiben. Und das bedeutet tatsächlich, wir müssen lernen, uns unterzuordnen, gehorsam zu sein. Aber wie gesagt, kein Kadavergehorsam. Auch kein Gehorsam unter Beerdigung der Wahrheit. Wir brauchen also deswegen Wahrheit und Liebe, die zusammenbleiben. Obwohl das manchmal uns wie ein Gegensatz zu sein scheint. Aber das ist es nicht. Und deswegen kommt der Apostel Paulus ja in diesem Zusammenhang und dann ja in Kapitel 5 nochmal wieder, immer wieder zurück dazu, dass das Entscheidende für unsere Einheit, für die Unterordnung, für das alles immer bleibt Christus, der sich für uns selber dahingegeben hat, der uns erlöst hat. Denn all das wäre ja gar nicht möglich. Schaut euch einmal an, was Christus getan hat. Er wurde der Allerverachtetste. Er wurde ganz gering. Er hat seine Gottheit nicht, heißt es im Philipperbrief, wie festgehalten, sondern er hat sie sogar abgegeben, wurde von allen als Mensch angesehen, obwohl er zugleich Gott war. Er hat, als man ihm sagte, ja, bist du Gottes Sohn, dann steig vom Kreuz herab, da ist er dran geblieben. Warum? Er war doch Gottes Sohn. Er konnte jederzeit vom Kreuz herabsteigen. Da wären sogar Engel gekommen. Nein, er hatte etwas anderes, vor allen Dingen im Blick. Nämlich uns zu retten, sein Leben für uns zu geben. Das Evangelium, das stand ganz vorne dran, nicht die Rechthaberei. Jetzt sagt Gott dann, darum hat ihn Gott erhöht und hat ihm einen Namen gegeben, der über alle Namen ist. Und das wird sich auch noch erweisen. Man kann jetzt über Christus spotten, aber am Ende nicht mehr. Die wirklichen Verhältnisse werden offenbar werden. Ganz klar. Von daher können wir auch einander in Liebe ertragen, vielleicht schmerzhaft, uns unterordnen, in Liebe, manchmal schmerzhaft, auch wunderlichen Leuten, ohne Gottes Wahrheit zu verleugnen. Das ist die Herausforderung, aber die macht der Heilige Geist unter uns möglich. Und das ist ein Wunder. Es bleibt ein Wunder. Aber es ist auch ein herrliches Wunder. Ich jedenfalls freue mich immer an dem Wunder, was ich auch immer da wieder erlebe, wo ich merke, dass Gott ja uns miteinander so verbindet, dass wir tatsächlich miteinander dienen können zur Ehre seines Namens.